Man muss sich innerlich auch dazu durchringen, irgendwann zuzugeben, dass man eine Sache auch wirklich gut kann. Mhm. Und dass man ein Profi ist. Weil das hat immer auch damit zu tun, Verantwortung zu übernehmen. Beispiel, ich hatte sehr lange großes Lampenfieber. Vor Auftritten in Talkshows oder eben in meiner eigenen Show.
Das drängt mich auf die Bühne, obwohl ich dieses hellen Lampenfieber habe.
Und ich habe das immer noch. Ich habe aber mittlerweile das so oft überwunden und auch schon so viele Shows gespielt und war so oft in Talkshows zu Gast, dass ich das, finde ich, nicht mehr mit Fug und Recht vor mir hertragen kann. Das war ja immer auch so ein, ich saß in der Maske, ich habe so Lampenfieber, wo ist der Ausgang und Hilfe und so. Und das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich diesen Notausgang nicht mehr so in Anspruch nehmen möchte. Das gehört, finde ich, auch zum Erwachsenwerden, dass man sagt, ich habe das so oft gemacht, ich kann das.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühlsecht. Wieder mit
Katinka Magnussen, die sich gerade halb am Salmi verschluckt.
Und Caesar Trautmann. Und wir haben heute Ildiko von Kürti zu Gast. Vielen,
Hallo.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Wir starten die Woche mit dir. Gleich morgens um 10 schicken wir dich hier in den vierten Stock.
Ja.
Ohne Lift.
Aber dafür in die Löwenstraße.
Genau.
Wo mein Wohnen in Hamburg begonnen hat vor einem, von einem Vierteljahrhundert.
Ja, glaube ich. Back to the roots.
Ja,
wie manchmal.
Tatsächlich.
Das ist ja tatsächlich auch in deinem Leben immer mal wieder so gewesen. Wir kommen auf die ganzen Sachen bestimmt noch. Ich habe jetzt dich ja bei Instagram auf einmal gesehen, nachdem wir ja bei dem letzten Interview, was wir im Dezember für On the Way to New Work hatten, hast du ja gesagt, du wärst 3 Monate bei Instagram gewesen und hättest festgestellt, es verdirbt dich und es wäre ein Untergang und jetzt bist du wieder da.
Ja.
Da können wir jetzt gleich was zu sagen. Aber in Wirklichkeit habe ich gedacht, so, jetzt schreibe ich Ildiko, weil Ildiko macht jetzt auch einen Podcast. Das ist dein neuestes Baby.
Das ist eins meiner neuen Babys, das stimmt. Ja, 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 genau. Das ist
wie viele hast du denn? Wären es Drillinge oder?
Ja, es ist ein bisschen wie so bei einer Hundegeburt, wo man immer denkt, ups, da kommt noch eins. Also das erste große neue Baby ist das Tagebuch, was erscheint am 1. Dezember. Das ist praktisch meinen neuen Roman begleitend, der als Taschenbuch kommt. Es wird Zeit, das Tagebuch, wo ich einerseits Raum geben möchte für Frauen zu schreiben und ihre Stimmen zum Klingen zu bringen auf Papier. Das heißt, es sind leere Seiten. Aber nicht nur das, sondern es ist durchsetzt mit Zitaten von mir, auch mit Texten von mir, bei denen ich mir wünsche, dass sie anregen, aufregen, trösten und Frauen das Gefühl geben, sie sind in diesem Buch gut aufgehoben und können ihre Gedanken loslassen und dadurch so viel klüger werden, als sie waren, bevor sie sich innerlich geöffnet haben, sozusagen.
Ja, wow.
Also das ist mein Herzensprojekt, dieses Tagebuch.
Ich habe auch jetzt schon Gänsehaut.
Geht schon los.
Geht schon los.
Das ist das Tagebuch.
Darf ich da ganz kurz noch reinfragen?
Ja.
Aber wie eng ist das geknüpft an dein letztes Buch? Es wird Zeit, also muss ich das zwingend dann dazu gelesen
haben?
Nein,
gar nicht. Es ist insofern eng geknüpft, als ich durch diesen Roman eher durch Zufall gemerkt habe, dass ich im Moment ein Thema habe, lebe, wie auch immer, was mich bewegt, was ganz viele bewegt. Also dieser Roman war so erfolgreich, obschon er viel ernster war als meine übrigen Bücher, nicht immer so leicht zu konsumieren. Es ging um Abschied, um den Tod der besten Freundin, um den Tod der Mutter, der Eltern. Also all sowas wurde aufgearbeitet. Und meine Protagonistin ist eben eine Frau, Anfang 50, und ihr Leben kommt so langsam in die Jahre und das ist bei meinem ja auch so und das ist bei ganz vielen Leben so. Mhm. Und das hat so eine Resonanz erfahren, dass ich irgendwie dachte, ah, dieses Es wird Zeitthema, ich kann das noch nicht loslassen. Das bewegt so viele und das war jetzt ein sehr erfolgreicher und mich auch irgendwie weiterbringender Roman. Ich möchte das noch nicht gehen lassen. Ich möchte eine Es wird Zeit-Familie gründen.
Ah.
Und da ist eben sozusagen das Mutterschiff ist der Roman, dann kommt das Tagebuch. Und aus diesem Tagebuch heraus wird es sozusagen Wege geben ins Digitale. Zu jedem dieser 6 Texte, die da drin sind, wird es ein Video oder einen Podcast geben, also zu den Themen, die ich da anspreche. Das ist die eigenen Stärken, das ist das Schreiben, das ist Loslassen und Aufbrechen, das ist Meditation, es ist Kochen, es ist Schönheit. Und dazu gibt es eben jeweils passend ein Video, zum Beispiel zum Thema Schönheit oder zum Thema Kochen, wo ich kochen lerne und gleichzeitig nicht nur den Nachtisch, sondern auch die Welt rette. Und wo ich aber eben mit ganz besonders schwachen, starken, vorbildhaften, nicht vorbildhaften, neurotischen, normalen, aber bekannten Frauen über dieses Thema spreche. Und das ist mein Ausflug ins Podcast-Business. Und um jetzt den weiten Bogen zurückzufinden zu Instagram, was mich wirklich sehr angestrengt hat, als ich beim letzten Mal da war, so sehr, dass ich eben fand, ich muss mich davon wieder befreien, weil ich da zu viel Zeit verbringe. Jetzt habe ich dem nochmal eine Chance gegeben, weil ich einfach auf diesem Wege sehe, dass ich Frauen erreichen kann, die ich sonst vielleicht nicht erreiche. Also wenn ich Instagram sage, meine ich immer auch Facebook mit. Also diese Gemeinschaft von Frauen, die ich möchte, dass mir keine entgeht, die eventuell daran interessiert ist, was ich da mache. Und das ist der einzige Grund, warum ich da jetzt bin. Und ich habe versucht, innerlich mich umzupolen. Für mich als Mutter von 2 Söhnen ist ja das Internet das Böse. Mhm. Spielen, daddeln, Brawl Stars, Clash Royale und was weiß ich.
Viel Mama, Krieg. Mhm.
Mama, kannst du mir mal das genehmigen? TikTok, Stunden auf TikTok, wo ich denke, oh Gott, die Seelen meiner Kinder sind in Gefahr. Ist ja auch teilweise so, also man muss das dosieren. Aber ich habe jetzt versucht, an diesem Instagram und Facebook mehr Freude zu haben, also zu sehen, was macht Spaß daran? Was kann ich erreichen? Wen kann
und
ich auch erreichen?
Was ist deine Dosierung? Ne? Ich glaube, die viele gehen ja so weit, dass sie sagen, das hinterlässt Löcher im Astralkörper der Seele. Aber
ist das so?
Ja, also die Anthroposophen auf jeden Fall. Ich habe gelesen in dem Buch von Jan Teun, von unserem Freund Jan Teun. Also immer die Frage, wie ist die Dosierung? Wie ist deine Dosierung? Ich struggle da auch noch mit, weil es morgens einfach oft das Erste ist, was ich dann aufmache. Und abends das Letzte ist, was ich zumache. Und dann kriege ich nächste Woche meinen Wochenbericht auf dem Telefon. Und da steht dann 6 Stunden am Tag auf dem Telefon. Und ich denke mir so, fuck, das ist doch eigentlich die Zeit, die ich mit meinen Kindern verbringe. So, und natürlich findet auch die Arbeit statt übers Telefon heute, das muss man auch so sagen. Aber da die persönliche Dosierung zu finden, ist sicherlich eine große Herausforderung.
Ja, das ist für die persönliche Dosierung ist für mich in jeglichem Lebensbereich eine Herausforderung.
Eine deiner Überschriften, ja.
Was mir auch, muss ich ehrlich zugeben, in den meisten Lebensbereichen nicht gelingt. Auch bei Instagram gelingt es mir nicht. Ich finde, ich bin, wie gesagt, Instagram, Facebook, Social Media generell, ich bin da zu viel.
Heißt, du gehst immer ins Extreme?
Entschuldige. Ja, ich gehe immer ins Extreme. Also jetzt zum Beispiel trinke ich nicht, rauche ich nicht und dann zwar auch gar nicht. Also rauchen tue ich jetzt eigentlich nicht mehr, aber eigentlich nicht mehr. Aber ich trinke nicht ein Glas Wein, ich esse nicht ein Glas Schokolade, ich esse auch nicht ein Glas Schokolade, ich trinke das ganze Glas Schokolade. Also damit tue ich mich von jeher schwer, die richtige Dosierung zu finden. Und das funktioniert bei mir mit allen Suchtmitteln. Und das ist Social Media ja ganz eindeutig, ist ja auch so gebaut, dass es süchtig macht.
Ja. Funktioniert bei den Kindern hat es bei mir exakt denselben Effekt. Also ob die Zucker essen oder irgendwie fern gucken.
Zucker, großes Thema.
Das ist dasselbe.
Ja. Also das funktioniert alles bei mir astrein. Alles, was gebaut ist, um süchtig zu machen und vermeintlich glücklich, funktioniert bei mir. Und das, damit kämpfe ich ehrlich gesagt jeden Tag. Mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich. Aber ist halt so, ist mein Lebensthema. Und jetzt wollte ich aber diese Frauen haben. Ich möchte, dass die dabei sind bei diesem Projekt. Das ist mir so wichtig. Und eben, wie gesagt, versuche jetzt den Spaß zu sehen, den Instagram und Facebook ja auch macht. Und und die kennenzulernen. Ich habe gestern gelernt, man soll viele Fragen stellen, fand das irgendwie immer doof und dachte, warum nicht? Ich will ja wissen, wie ihr tickt. Und habe gestern ein Foto und eine Frage gepostet. Ich hatte ein Cornetto gegessen.
Das ist jetzt unbezahlte
und nicht erwünschte Werbung. Mhm. Und das Tollste am Cornetto ist ja die Schokoladenspitze, wenn man endlich ganz unten ist.
Ja.
Und ich schön im Freibad
Cornetto
runtergegessen. Dann dachte ich so, und jetzt will ich mal wissen von euch. Habe diese Schokoladenspitze, die ja noch da war, fotografiert, haben gesagt, pass mal auf. Und jetzt sitze ich hier im Freibad, der Moment, dieses die finale Erlösung, endlich Cornetto Spitze erreicht, kommt dein Sohn und sagt, Mama, kann ich den Rest? Bitte antworten ASAP, was soll ich tun? Und das war irgendwie so lustig.
Schnell runterschlucken.
Das war so lustig. Und das hat dann eigentlich, ehrlich gesagt, so einen Spaß gemacht, wenn dann eine schreibt so, wie ist doch völlig klar, runterschlucken und dann... ich versuche jetzt das Spielerische daran zu sehen und eben das Große und Ganze nicht aus dem Blick zu verlieren, nämlich ich möchte eine Gemeinschaft errichten von Frauen, die dabei sind, wenn ich dieses neue Projekt für sie starte.
Ziemlich gut. Also, geht ja uns genauso. Ich bin auch überhaupt kein Instagram-Fan. Habe, glaube ich, irgendwie, bis wir den Podcast gemacht haben, 2 Posts in meinem Leben gemacht. Dachte, reicht auch völlig. Ich konnte es auch gar nicht mit den ganzen einzelnen Punkten und wo mache ich jetzt was und so. Aber jetzt sehen wir natürlich, was das für einen Mehrwert hat. Also dieses, wo macht es Spaß, wo kann ich es benutzen, statt nur dagegen zu sein.
Ja.
Und da eben in das Neue auch mit reinzugehen, weil ich kann das natürlich sehr gut nachvollziehen mit den Söhnen, die da nur irgendwelche Kriegsspiele spielen und sich da nur abballern. Ist einfach schwer, da zu denken, boah, ist das toll.
Das ist auch, ja, also auch da natürlich für andere die Dosierung zu finden, die von einem, von der eigenen Aufmerksamkeit abhängig sind. Ne? Mhm. Also wenn man nicht auf die Kinder aufpasst, verlieren sie sich darin völlig. Wie viel ist gut, wie viel ist zu viel? Ehrlich gesagt, ein tägliches Thema.
Mhm.
Und ich habe keine Lösung. Ich ringe jeden Tag, mal mache ich es besser, mal mache ich es schlechter.
Mhm. Aber es ist eben auch spannend mit den Kindern. Also meine sind ja noch älter, also die sind ja schon aus dem Haus. Und eben müssen wir die Dosierung für uns selber finden, dann für die wir sorgen sozusagen, aber sie dann auch entlassen in das, dass sie es selber auch fühlen.
Ja,
wann ist es zu viel, wann ist es zu wenig?
Wann ist der Zeitpunkt der Entlassung? Also wo man sagt, jetzt müsstest du selber Verantwortung übernehmen. Mhm. Das ist bei einem 13-Jährigen, beim 10-Jährigen natürlich noch nicht der Fall.
Mhm.
Aber wie führt man sie heran? Also es ist wirklich schwierig und manchmal beneide ich unsere Eltern, die dieses Problem nicht hatten. Aber die hatten, bei denen war es Fernsehen. Also sozusagen, wie viel Fernsehen ist ungesund? Da lächelt man ja heute. Heute denke ich, Fernsehen ist wie Obst essen. Wenn ich mit meinen Kindern zusammen irgendwie Verstehen Sie Spaß gucke, dann denke ich, das ist toll, oder? Das ist doch endlich nochmal so ein Familienereignis vorm Fernseher oder irgendwelche Quizshows, irgendwas Nettes, wo man zusammen gucken kann. Dann denke ich auch noch, ich tue mir was Gutes.
Ist doch gut, wenn du es denkst, und dann ist es doch auch gut.
Besser, als dass jeder in seinem Zimmer sitzt und daddelt.
Genau.
Das ist allemal.
Genau. Also es ist einfach, ja, finde ich, nur anders. Und wie gehen wir damit um?
Ja.
Zu der Dosierung nochmal, weil ich kenne das ja auch aus deinen Kolumnen und aus dem, was ich so schon alles über dich gesehen und gelesen habe. Immer wieder dieser Kampf mit dem, ich mache zu viel oder ich mache zu wenig oder ich bin nicht passend. An welchen Stellen gefällst du dir denn eigentlich?
An welchen Stellen gefalle ich mir? Also ich gefalle mir gut mittlerweile meistens, wenn es um berufliche Sachen geht.
Mhm.
Das war auch oft anders, weil ich finde, man muss sich innerlich auch dazu durchringen, irgendwann zuzugeben, dass man eine Sache auch wirklich gut kann.
Mhm.
Und dass man ein Profi ist, weil das hat immer auch damit zu tun, Verantwortung zu übernehmen. Beispiel, ich hatte sehr lange großes Lampenfieber vor Auftritten in Talkshows oder eben in meiner eigenen Show.
Es drängt mich auf die Bühne, obwohl ich dieses Höllenlampenfieber habe.
Und ich habe das immer noch. Ich habe aber mittlerweile das so oft überwunden und auch schon so viele Shows gespielt und war so oft in Talkshows zu Gast, dass ich das, finde ich, nicht mehr mit Fug und Recht vor mir hertragen kann. Das war ja immer auch so ein, ich saß in der Maske, ich habe so Lampenfieber, wo ist der Ausgang und Hilfe und so. Und das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich diesen Notausgang nicht mehr so in Anspruch nehmen möchte. Das gehört, finde ich, auch zum Erwachsenwerden, dass man sagt, ich habe das so oft gemacht, ich kann das.
Mhm.
Und wenn es schief geht, ist das, kann es passieren, ist meine Verantwortung, dann stehe ich dafür auch gerade. Und das gilt fürs Schreiben, das gilt fürs Texten, also fürs Bücherschreiben, fürs journalistische Schreiben, fürs Showkonzipieren, fürs Thema Podcast gilt es nicht, weil das für mich Neuland ist. Und trotzdem bringe ich aber auch dahin ja was mit.
Genau.
Ich habe schon unzählige Interviews geführt, noch nicht, um sie dann mit einem Podcast unter die Leute zu bringen. Aber das ist ein gutes Gefühl, zu dem ich mich aber erst durchringen musste. Also da gefalle ich mir gut, weil ich Verantwortung übernehme für das, was ich kann und unter Umständen auch für das, was ich nicht kann. In den meisten anderen Bereichen gefalle ich mir mal so, mal so. Ich gefalle mir nicht als Mutter. Ich gefalle mir aber gut als Mutter. Mal so, mal so. Mhm. Ich bin eine schreckliche Ehefrau. Ich bin eine wunderbare Ehefrau. Stundenweise, minutenweise ändert sich das. Ich habe eine astreine Figur. Ich sehe wirklich scheiße aus. Ist doch irgendwie, je nachdem, wie ich gerade innerlich aufgestellt bin. Deswegen kann ich die Frage, was viele andere Bereiche angeht, nicht beantworten.
Mhm. Naja, doch, finde ich sehr, ja, also, sehr schön, ja, beantwortet, mhm, in diesem Spektrum, ja, zu sein.
Ja.
Von, es geht mir eben, keine Ahnung, montags um 3 gucke ich in den Spiegel und denke, oh, cool, was ist das denn?
Mhm.
So.
Und ja, und es geht mir montags nie so.
Ja, deswegen habe ich 3 Uhr nachmittags gesagt, weil morgens wäre es schon mal schwieriger. Aber das finde ich eben schön, das alles mitzunehmen.
Mhm.
Also, und es wechselt. Es kann sehr stark wechseln, naja, schnell wechseln.
Jetzt sind wir auch wieder, wir haben vorhin kurz über Instagram gesprochen, das ist ja auch so ein Phänomen, da ist ja alles, also wenn ich das morgens schon aufmache und sehe, wo es überall perfekt läuft, mhm, ist es faszinierend, wie scheiße mein Tag danach ist.
Ja.
Weil ich einfach denke, ich bin so eine Niete auf allem.
Da muss man aufpassen, ich merke das auch. Neulich schrieb mir Followerin, heißt das, glaube ich, dein Leben ist ein Märchen. Da hatte ich irgendwie natürlich ein sehr schönes, mit dem richtigen Filter gepostetes Foto von einem See, wo es auch wirklich sehr schön war. Dein Leben ist ein Märchen. Und das hat mich, das beschäftigt mich bis heute. Mein Leben ist kein Märchen. Und ich möchte auch nicht, dass das so aussieht. Deswegen muss ich über meine Präsenz in Social Media wirklich nachdenken, weil ich das nicht möchte. Ich möchte nicht, dass Leute sich schlechter fühlen, wenn sie meine tollen Bilder sehen. Das heißt nicht, dass ich meine Bauchdecke jeden Tag posten möchte. Die sieht nämlich scheiße aus. Also da sozusagen so einen Weg zu finden, dass mein Kanal die Frauen nicht unnötig runterzieht, versuche ich über Text, also meistens gibt es bei mir so eine Bild-Text-Schere, also das Bild soll ja auch schön ansprechend sein, aber ich versuche das im Text zu relativieren oder eben, wenn ich halt so ein Eishörnchen fotografiere, ja, sieht das zwar hübsch aus und der Filter ist drüber, aber die Frage ist der innerliche Zwiespalt, esse ich selbst oder gebe ich es meinem Sohn. Mein Leben ist kein Märchen und das ist mir so wichtig, dass das auch ankommt auf diesen Medien, wo man sonst so, es geht mir ja genauso wie dir, dass ich auf einmal so Neid in mir bemerke, ehrlich gesagt, seit ich wieder vermehrt auf Instagram bin, der mir nicht zusteht und der auch nicht angemessen ist.
Ja, vor allen Dingen, das Zweite.
Weil das natürlich, ich weiß nicht, ob es daher kommt oder ob es auch gerade so eine Lebensphase ist, wo ich mich neu orientiere und Abschied nehme von Alten und es kommt was Neues. Und da bin ich so ein bisschen missgünstig den Menschen gegenüber, die so, wo es scheinbar alles so läuft und die nicht so hadern mit ihrer Vergangenheit und mit ihrer Zukunft. Und auf Instagram ist das natürlich extrem, dass man den Eindruck hat, allen geht es wirklich knorke, nur mir nicht. Und eigentlich möchte ich da nicht dazugehören,
aber das
zu vermitteln.
Nee, also das kann ich gut nachvollziehen. Ich denke aber, dass du ja auch, wir sind ja in einem Alter und Katinka geht es aber genauso, immer dieser erste Blick auf andere, oder sei es jetzt Insta, aber ganz normal im normalen Leben, siehst du irgendwie eine Familie mit 2 kleinen Kindern und denkst mal, oh, ist ja total süß. Und dann noch irgendwie ein Hund dazu, boah, sind die glücklich. Ja, pling. Aber kann ja gut sein, möchte ich alles gar nicht ausschließen. Aber wir haben natürlich schon ein paar Jahre jetzt gelebt und wissen ganz genau, ja, das ist nur dieser eine Blick. Und das andere ist ja auch da. Und da ist ja jetzt so ein bisschen, finde ich, die Frage oder auch schon länger, wie viel will ich davon nach außen geben und wie viel will ich davon anderen wissen und das ist wieder die Dosierung.
Ja, aber Social Media macht es natürlich, verlangt sozusagen ganz aktiv von uns immer wieder zu sagen, das sind nur Bilder. Also wir setzen uns dem da ja nochmal bewusst aus. Wenn ich im Schwimmbad diese glückliche Familie sehe, habe mich aber gerade zu Hause so gestritten, dass ich überlege, zu meiner Mutter zurückzugehen, die noch nicht mal mehr lebt, dann ist das Leben, was mir begegnet. Ja. Aber Instagram setze ich mich freiwillig aus, es verdirbt meinen Charakter, weil ich immer sagen muss, so ist es aber nicht wirklich. Und das ist fragwürdig. Also ich, wie ihr merkt, bin ich diesem Medium immer noch zwiegespalten gegenüber. Aber auch da, jetzt wo ich drüber rede, wäre es schön, diesem Märchenhaften etwas entgegenzusetzen, was nicht hässlich ist und nicht abstoßend, was aber vielleicht doch der Wahrheit etwas näher kommt. Ich finde nicht, dass ich mich für Instagram morgens ungeschminkt nach dem Aufstehen ohne Filter zeigen muss. Das möchte ich nicht. Aber ich möchte nicht, dass Leute denken, ich lebe ein Märchen. Und dann, weil ich finde, auch darauf ist die Reaktion nämlich, dass man sich bemüht, andere abzuwerten, um sich selber besser zu fühlen. Das kenne ich bei mir manchmal. Wenn es mir so richtig mies geht, erstens denke ich, du hast kein Recht dazu. Ne? Das ist auch nicht schön, dass man denkt, du bist doch so erfolgreich und gesund und deine Kinder sind gesund, dir darf es nicht schlecht gehen, das ist das Erste. Und dass ich dann, ist die zweite Reaktion so, unter jedem Dach ein Ach. Und dann hat Oma schon gesagt. Und dann suche ich die Achs in der Umgebung. Denk so, ach, guck mal, ja, die verdient auch noch nicht mal ihr eigenes Geld. Ha. Oder die da, die hat ja ganz kurze Beine. Und das Kind, ja gut, ist vielleicht besser in Hockey als meins, aber ich glaube, die Eltern sind gar nicht glücklich miteinander. Mhm. So fies. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Natürlich. Vielleicht erzähle ich auch gerade zu viel.
Aber nein, nee, absolut. Also es ist ja, und wenn man es dann noch, also nicht so noch danach sucht und B auch, ich ertappe mich manchmal, wie ich in Gesprächen das dann versuche so rein zu verarbeiten, dass ich so darin danach suche, weißt du, was ich meine? Also dann wird es richtig mies.
Das ist
also,
manipulativ.
Ja, das ist hochmanipulativ und eklig. Ja. Aber ja, auch das ist leider ein Teil von mir, der dann so ist in dem Moment.
Fies. Ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen, der ich das gestanden.
Ich versink auch gerade im Stuhl. Aber so ist es.
Ja, ich habe mal einer guten Freundin von mir das gestanden, diese Missgunst, die ich manchmal empfinde. Und sie sagt, das ist ja wirklich eklig. Und dann sagt sie, weißt du, was ich manchmal mache? Im Sommer, wenn sie alle auf Sylt sind, in ihren Häusern, in ihren Traumhäusern, in Kampen, dann gucke ich und dann sehe ich, ach guck mal, da ist schlechtes Wetter und dann freue ich mich. Und ich sagte, boah, du bist so ekelhaft, du bist genauso wie ich. Und das tut dann auch wohl, dass man auch diese dunklen Seiten der eigenen Seele irgendwie auch kommuniziert und sagt, klar, Instagram und so, der richtige Filter, aber wertet mich nicht ab, weil ihr denkt, bei mir sei alles in Ordnung. Weil diese Reaktion möchte ich auf keinen Fall auslösen oder bestärken.
Aber du hast es ganz schön eben auch schon am Anfang erklärt, dass wir das eigentlich machen, wenn wir selber so unzufrieden sind. Also wenn es uns selber nicht gut geht, mit was auch immer im Leben, dass es dann eben ganz schnell einen Trost in Anführungszeichen gibt, die anderen sozusagen zu erniedrigen. Mhm. Also weil dann ich mich vermeintlich erhöhe.
Ja, das ist so ein Traubenzuckertrost, ne? Der ja wirklich genau. Nichts bringt.
Nee, der ist nach ein paar Sekunden, ist es noch schlimmer als vorher.
Ja. Und daran muss man arbeiten. Das ist fies, das ist Gift für die Seele und es verbessert nicht gerade die Beziehung zu anderen.
Und das Karma auch nicht.
Nee, Karma auch nicht.
Aber was machst du denn, wenn du nicht dann sozusagen in das Beschweren oder in das Venting gehst, also wenn du dich nicht so gut fühlst, weil das hast du auch in irgendeinem Interview gesagt, manchmal geht es mir richtig schlecht.
Ja.
Was wir alle kennen.
Also, es kommt ein bisschen darauf an, wie tief ich dann gerade drin stecke in diesem Zorn, Ärger, Kummer. Das ist ja, wie aktiv ich noch sein kann, mich da wieder rauszuholen. Was immer hilft, sehr banal ist für mich Sport, also Schwimmen gehen. Wenn ich aber schon am Bodensatz bin, meines Miesepetrigseins, hilft das auch nicht mehr. dann gucke ich böse auf die anderen Leute, die dann natürlich auch alle schneller und schlanker sind als ich, also in meiner Wahrnehmung.
Hilft dir das?
Nee, natürlich nicht. Das verdüstert den Charakter ja nur. Das meine ich, dieses Abwerten, was du sagst. Das Abwerten anderer hilft nicht. Das macht einen ja nur noch schlecht gelaunter. Dann wird man so schmallippig. Was dann hilft, ist, finde ich, letztlich nur sich... Also praktisch den Geist mit dem Verstand zur Raison rufen. Also sich richtig klug hinzusetzen und zu versuchen, den Schalter zu finden, den es ja gibt, den man manchmal umlegen kann, wo man sagt, jetzt reicht's. Jetzt versuche ich, eine Bewusstseinsänderung hervorzurufen durch eine Entscheidung. Nämlich die Entscheidung, ich hatte neulich wirklich so eine ganz miese Woche, und dann wurde mir auch noch mein Kurzurlaub kurzfristig abgesagt. Und zwar richtig kurzfristig. Ich dachte, ich muss diese 3 Tage mal raus, sonst suche ich mir ein Heim für Mann und Kind und Hund. Und dann wurde dieser Urlaub noch abgesagt. Und dann habe ich geheult und dachte so, jetzt reicht's aber auch. Jetzt lasse ich das, jetzt dachte ich so, dong, jetzt bin ich am Boden. Und jetzt will ich nicht selber weiter unter mir leiden und alle anderen auch nicht. Und habe eben dann mit qua Entscheidung mein Bewusstsein verändert. Habe mich in die Arbeit gestürzt, was mir immer hilft. Was mir super hilft, ist Dinge erledigen. Und das ist ganz egal. Das kann die Bügelwäsche sein, Socken ordnen, irgendwie so eine energieraubende Ecke, die schon seit Jahren schmutzig oder unaufgeräumt ist. Und wenn man das hinter sich hat, dann kommt das nächste automatisch dazu, und auf einmal hatte ich 3 so produktive Tage, die aber aus diesem Unglück eigentlich heraus entstanden sind, dass ich dann sagte, gut, okay, das war dann tatsächlich auch für was gut. Mhm.
Aber du hast auch geweint, was ich eben ja auch immer besonders finde, weil ja unter der Wut liegt ja immer die Trauer,
ja,
und der dann auch Raum zu geben und zu sagen, ja, es ist perfekt traurig.
Ja. Pups, fertig. Aber ich habe vor Wut geweint, weil alles so schief lief. Also ja, also Trauer, das war so eine Mischung. Mhm. Und dann gleichzeitig musste ich so lachen. Ich dachte, nee, okay, jetzt.
Das ist Enttäuschung?
Es war sozusagen, ja.
Oh, shit.
Name it, we have it. Ja. Und dann war ich auch durch damit. Also kann übermorgen wiederkommen, klar. Ja. Aber insofern ist mein Rezept gegen Unglück, gibt es keins, wenn es einen richtig erwischt, ist ja leider das Wesen des Unglücks, dass es auch so einfach nicht zu kurieren ist. Wenn man es sozusagen noch an einem Zipfel erwischt, kriegt Produktivität, was tun, was Ungeliebtes tun, aufräumen, Sport machen, sozusagen in die Aktion gehen.
Und da kommt ja was bei raus.
Ja, aber das ist gar nicht so. Ich habe auch, was dabei auch rausgekommen ist, dass sehr viele traurige Socken wieder zueinander gefunden haben. Es muss ja gar nichts Großes sein. Also was dabei rauskommt, ich meine gar nicht so
mein
sehr
auf den Erfolg. Mein Wasserkocher ist jetzt entkalkt. Also ja, das habe seit Jahren gewartet.
Ja, ich habe zum Beispiel jetzt Gewürze in Gewürzgläschen.
Oh ja, das habe ich auch noch vor. Ich wollte gestern welche kaufen, aber ich habe die passenden nicht gefunden.
Ja, passt bloß auch. Meine haben nämlich auch nicht gepasst. Und jetzt liegen sie in diesem Regal. Oh. Die Beschriftung ist aber oben.
Genau,
also
man kann sich auch verrennen.
Genau, man kann sich diesbezüglich verrennen. Aber ich hatte einen wunderbaren Abend mit diesen Gewürzgläschen. Anderen hilft anders. Ich habe neulich meine Freundin Jasmina Filali, schönste Frau der Welt, angerufen. Ich sagte, Jasmina, wobei störe ich dich? Weil sie wirkte so versunken. Sie sagte, nee, störst gar nicht, ich puzzle gerade.
Oh, das ist geil.
War irgendein Tag. Ich sagte, du puzzelst gerade? Ja, sagte, ich habe mich gerade mal so zurückgezogen, das tut mir gut. Ich sortiere mich beim Puzzle.
Machen meine Schwester und ich machen das einmal im Jahr an Weihnachten, so richtig so ein Riesenpuzzle.
Ja.
Und ich glaube, das ist der glücklichste Tag in meinem Leben.
Ach, wie schön.
In meinem Jahr.
Und das kann man
so,
ja eigentlich.
Wir sind
viel
dann so
haben,
im Flow.
Ja.
Ja, ich stelle mir gerade vor, Puzzeln, ein Tausender-Puzzle mit 2 kleinen Kindern zu Hause, das endet auf jeden Fall nicht gut.
Ja, aber was könnte das Pendant zu diesem Puzzle sein?
Man kommt so in so einen super Flow.
Man vergisst
rein.
Die Zeit.
Ja.
Und also wie gesagt, das kann Puzzeln sein, das kann die Bügelwäsche sein, Meditation, Gartenarbeit, Schwimmen, Sport. Was auch immer das für einen ist, aber so die Zeit vergessen bei etwas, was einen so absorbiert, das ist sehr heilsam.
Ich finde, dass Meditation fast das Schwierigste ist.
Ja, also, der Königsweg,
muss man sagen. Ja, ich nehme mal dieses Wort Bodensatz, wenn ich schon am Bodensatz meines Elends angekommen bin. Ja. finde ich Meditation das Schwierigste, weil es wird noch größer erstmal. Also, weil das ist ja in
man in geht ja eigentlich drin eher in den Schmerz noch rein.
Und du gehst noch weiter rein und das zerhackt mich dann manchmal erst recht. Ja, also deswegen, ich würde, glaube ich, aus Selbsthilfegründen als Schutzprogramm erstmal bügeln auch.
Ja,
oder Gläschen irgendwie von rechts nach links sortieren. Und dann irgendwann, also wenn ich wieder zu Atem gekommen bin, dann kann ich auch meditieren.
Ja, das stimmt.
Ich würde es auch gerne schon andersrum können.
Ja, ich auch nicht.
Weil ich finde eben dieses, das haben wir auch schon ein paar Mal im Podcast gehabt, letzte Woche auch, vorletzte Woche dann mit Eli und Maren vom Women's Hub, diesen Schmerz fühlen. Finde ich eine riesen Herausforderung, weil es eben zum Teil so ein kollektiver Schmerz ist. Und das sind, glaube ich, echt große Frauenthemen. Ich schließe nicht aus, dass Männer auch Themen haben, die Schmerz angehen. Ich glaube, es ist aber ein anderer Schmerz. Und das ist für uns irgendwie auch immer so. Die Frage, wie gehen wir eben mit diesem Schmerz um als Frauen? Ja. Wie sollen wir sein? Wie dürfen wir sein? Mit deiner Dosierung oder immer diesem Gucken, muss ich mich verändern? Muss ich da mehr? Muss ich hier weniger? Ist spannend. Und ist immer wieder das Wert, es immer wieder hochzuholen und zu gucken, wie ist es gut. Und, du sagst ja auch, dass du eben inzwischen so viel und so gerne auch mit Frauen zusammen bist. Mit Frauen, die nicht so tun, als ob.
Ja, das stimmt.
Das entspricht dir sehr. War das früher auch anders?
Das war anders. Das war anders. Das hat einerseits, glaube ich, damit zu tun, dass mir die Wirkung auf Männer nicht mehr wichtig ist. Also das Thema Attraktivität oder Sexiness, das war jetzt nie mein unique selling point. aber das war natürlich schon irgendwie ein Thema. Und das ist nicht mehr so. Das interessiert mich nicht mehr.
Aber du lehnst es nicht ab.
Was lehne ich nicht ab? Zu wirken?
Ja.
Nee, ich lehne das nicht ab, ich lege es aber nicht drauf an. Also ich habe es nie sehr drauf angelegt. Aber sozusagen die Lebensthemen, die mich interessieren, die haben nichts damit zu tun, ob ich sexy oder nicht wirke auf Männer.
Ja.
Und das ist das macht relativ viel Raum frei für andere Themen. Auch wenn das keinen sehr großen Raum in meinem Leben eingenommen hat, aber trotzdem interessiere ich mich jetzt nur noch für stimmt die Temperatur zwischen mir und meinem Gegenüber, egal ob der männlich ist, weiblich oder was anderes. Also das spielt tatsächlich nur noch eine Rolle, wie offen ist derjenige sich selbst gegenüber, mir gegenüber. Was habe ich davon? Das klingt immer so nach Verwertung, aber tatsächlich ist das ja so, dass ich
nur... Das ist ja deine Zeit, die du investierst auch.
Ja, und das ist nur, dass ich nur mit Menschen zusammen bin, von denen ich etwas habe. Und wenn es das Wohlgefühl ist oder auch die Herausforderung oder dass man kann sich wunderbar zusammen langweilen, auch das ist eine Ebene, die ganz toll ist. Danach beurteile ich mein Gegenüber und das sind tatsächlich zunehmend Frauen. Mhm. Weil da aus natürlich ganz vielen verschiedenen Gründen ich mich besser aufgehoben fühle mit meinen Themen oder eben auch mit doch relativ frauenspezifischen Themen und dann noch dem, wie ich finde, frauenspezifischen Umgang mit Themen. Die so nicht so über Umwege die Dinge besprechen. Ich glaube, Männer reden gerne über etwas, aber nicht über sich und kommen dann vielleicht auch darüber, wenn sie über einen Film reden oder über ein Buch, erkennen sie sich vielleicht selber. Ich rede lieber direkt und offen.
Du wirkst so nachdenklich dabei. Ist das so neu oder ist das...
Nee, das ist schon ein längerer Prozess, dass ich häufiger Frauen begegne, die mich beeindrucken. Und zwar, ich meine nicht nur durch Klugheit, Erfolg oder Schönheit. Mhm. Schönheit sowieso nicht. Aber also wie gesagt, mich kann ganz viel beeindrucken. Mich kann auch eine Ruhe beeindrucken, die auf andere langweilig wirkt oder so. Aber das, ja, nee, das ist schon länger so, dass ich durch Frauen beeindruckbarer bin als durch Männer und mich immer mal wieder frage, woran liegt das eigentlich? Und ja, wie gesagt, versuche mir da dann so meine eigene Theorie zurechtzubasteln.
Was ist deine Theorie?
Was ich eben sagte, dass Frauen meines Erfahrens nach selbstkritischer sind, ich mag das ja, schon viel länger gewohnt, sich in Frage zu stellen, schon viel länger auch gewohnt sind, Abschied zu nehmen, sich neu aufzustellen, gerade wenn man Kinder hat. Geburt ist ja schon ein Abschied. Abstillen, Kindergarten, Schule, das geht vielen Frauen viel, viel näher als Männern, die eben leider doch nicht so oft dran sind. Bei Geburt können sie ja nichts dafür. Und dann eben tatsächlich auch bei manchen Themen können Männer halt einfach gar nicht mitreden. Ist so.
Ja, wie wir eben auch bei deren Themen ja teilweise gar nicht mitreden können.
Ja, sicherlich auch, genau.
Also da, wo es jetzt bei mir so ein bisschen klingelt, ist, du hast ja zwei Söhne und ich habe ja auch zwei Söhne. Mhm. Und das sind andere Jahre, wenn du so eng mit vielen, mit in Anführungszeichen ausschließlich Männern bist. Ist das ein anderer Austausch, das sind andere Themen? Ja. Also heute würde ich sagen, das hat eben auch logischerweise seine ganz eigene Qualität. Und ich sage auch heute mit Stolz, dass ich eben eine Jungsmutter bin und habe das total gerne gemacht. Und ich kann aber trotzdem sagen, ich weiß, da waren die ganz klein, da haben die sich nur gebeult und es ging nur ums Kämpfen, um die Konkurrenz und Hauen und weiß ich nicht. Und dann habe ich die einmal an den Tisch gesetzt und habe gesagt, ich habe die Schnauze so voll, ihr setzt euch jetzt hin und malt eine Blumenwiese. Weil die natürlich nie freiwillig eine Blumenwiese gemalt haben, sondern die anderen Themen.
Ja, ja.
Und es war natürlich alles total bekloppt, aber ich war dann eben auch froh, als sie die Mädchen mitgebracht haben.
Ah,
und dann haben sie die Freundinnen mitgebracht. Und der eine hat mich da auch sehr, sehr eng dran teilhaben lassen, sodass dann quasi eine Tochter mit ins Haus kam.
Ja.
Und das war echt ein riesen Geschenk, weil ich da natürlich so ganz anders wieder, also da kam mehr das, was du, glaube ich, auch vermisst. Und es ist überhaupt nicht gegen die Männer, sondern die sind an der Stelle anders, was ja auch toll ist.
Mhm.
Dieses Fühlen fällt uns leichter.
Ja, das, was du da sagst, ist sehr interessant, weil mir das tatsächlich bis gestern gar nicht so aufgefallen war, dass man ja als Frau mit einem Ehemann und zwei Söhnen die einzige Frau ist.
Du bist total in meiner Welt. Also.
Ja, aber das ist, gestern hatte ich so ein Thema, ich will jetzt mal in Klischee sprechen, liebe Männer, ich weiß immer, es gibt auch andere, aber der Mann neigt ja dazu, das Gespräch erstens nicht zu suchen, sondern es auch gerne zu beenden. Wenn Frau der Meinung ist, das Gespräch ist noch gar nicht beendet. Diesen Fall hatte ich jetzt letzte Woche mehrfach mit meinen Söhnen und mit meinem Mann. Die fanden, es sei alles gesagt oder es sei jetzt auch gar nicht mehr nötig, weiterzureden. Ich fand das nicht. Und bin so explodiert, genauso wie du sagst, jetzt malt man eine Blumenwiese, habe ich gesagt, ihr müsst euch jetzt mal eins klar machen. Ihr seid drei Männer und ihr lebt mit einer Frau zusammen. Das ist für mich nicht ganz leicht. Aber ich möchte, dass ihr euch jetzt mal zu dritt zusammensetzt und überlegt, wie ihr mir das ersparen könnt, dass ihr offenbar keinen Bock habt zu reden.
Ja.
Und das ist mir tatsächlich lustig, aber in diesem Thema so klar geworden, ich, die nervige Alte, die immer sagt, ich will das jetzt klären, komme ja schon selber doof vor, mit dieser Horde Männer, die aber keine Lust haben zu reden. Das verstehe ich auch. Ich will das gar nicht bewerten. Aber tatsächlich muss ich da auch manchmal dann bei mir auf mildernde Umstände plädieren, weil ich da so alleine bin als Frau.
Genau, also das macht eben diesen Kontakt zu den Freundinnen einfach noch viel wertvoller und viel, viel wichtiger.
Ja, stimmt. Als Ausgleich einfach auch zu den ganzen Penissen zu Hause.
Genau. Also das ist jetzt sehr schön, dass du das jetzt sagst. Wir sind aber gefühlsecht und wir hatten früher halt echt nur so Pimmelthemen am Tisch.
Ja.
Und ich fand es super, weil ich habe da
also
so
ihr beiden Herzchen, ich lade euch, ich habe das vorhin schon erzählt, Püppi, die Puppe meiner Tochter, hat heute Geburtstag und es gibt natürlich einen Kuchen. Ihr seid herzlich eingeladen, daran teilzuhaben heute Nachmittag. Aber ich glaube, ich hatte das ähnlich letzte Woche bei einem Coach, wo ich war mit Christoph und er fragte, bist du in Ordnung mit so viel Männerenergie im Raum? Mhm. So, und das ist dasselbe Thema eigentlich. Ja. Also ich frage mich gerade, wie viel Frau und wie viel Frauenenergie leben wir in solchen Momenten? Wie viel Männerenergie müssen wir leben, um auch den Männern die Stirn zu bieten? In euren, also
ja, müssen wir das?
Ja, ist die Frage. Also versucht man da immer gegen anzusteuern? Versucht man seine Frauenthemen rauszublocken? Also ich kenne es ja, bei mir ist andersrum. Ich habe ja beides, Mädchen, Junge.
Erstmal ja schon schön, dass dieser Coach das überhaupt angesprochen hat.
Sehr schön.
Ne? Ja. Finde ich ja schon mal eine gute Maßnahme.
Ja, mir war das vorher nie so heute nie drüber nachgedacht. Ja. Mhm.
Nun, bei einem Coach könnte man ja noch sagen, nee, bin damit nicht einverstanden, ich suche mir eine Coaches. In der Familie kann ich mir jetzt, das Mädchen kommt ja erst später hoffentlich dazu als Schwiegertochter.
Ja, aber es sind schon die Freundinnen, die dann so kommen.
Ja, aber die sind natürlich in der Familienkonstellation nicht drin. Und die Frage ist ja berechtigt. Das betrifft ja jetzt unsere Familienkonstellation, aber es betrifft ja ganz viele Frauen, die in Männerkonstellationen arbeiten, leben, wie auch immer. Also gerade wenn es Richtung Führungsetage ist, ist das ja wie bei uns zu Hause, nämlich hauptsächlich Penisse. Und ob man dann da mit weiblicher Energie was ausrichten kann oder ob man eben praktisch männliche Energie dazu gibt, um darin mithalten zu können, zurechtzukommen oder auch was zu bewirken, das ist eine gute Frage. Das habe ich mir so noch, die ich mir so ehrlich gesagt noch gar nicht gestellt habe, ob ich vielleicht zu Hause, das betrifft ja nur mein Zuhause. Ich bin sonst nicht in solchen männerdominierten beruflichen Situationen.
Ja, ein schönes Wort, die Wirksamkeit. Ich glaube, es geht ja nicht darum, dass ich irgendwie männlicher sein will, als ich bin, aber ich mag auch meine männlichen Eigenschaften, also da eben auch zur Abwechslung die richtige Dosierung zu finden. Und ich glaube, es geht darum, dass ich irgendwie wirksam sein will mit meinen verschiedenen Anteilen und vor allen Dingen eben in jetzt der Familie, wenn so viele Männer da sind, gehört werden will. Und ich will da nicht untergehen. Also respektiert werden.
Du willst sie auch erziehen.
Ich will eben auch, dass meine Söhne lernen, dass sie respektieren, dass ich anders bin. Also, dass ich kein Mann bin, sondern dass ich eben so bin, wie ich bin. Und dass sie das respektieren müssen, weil ihnen das natürlich enorm hilft, bilde ich mir zumindest ein, weil sie ja in ihre eigenen Familien, in ihre eigenen Leben gehen, mit ihren Freundinnen und Frauen sind. Und das wünsche ich mir natürlich, da diesen Erziehungsauftrag.
Naja, und ehrlich gesagt, Respekt anderen Menschen gegenüber, egal ob weiblich oder männlich, und den unterschiedlichen Eigenschaften ist natürlich grundlegend wichtig. Und ich weiß nur, gerade ich überlege gerade mit diesem Begriff männliche und weibliche Energien, ich wüsste das gar nicht genau zu benennen, was sind männliche Energien, was sind weibliche Energien in mir. Also ich finde das nicht so klar eigentlich zu unterscheiden.
Also weiblich ist jetzt zum Beispiel dieses, also empfangend sein ist weiblich, so strategisch ist eher so ein bisschen männlich.
Naja, ich bin, also gefühlt bin ich mit, mir wurde das so klar, meine Oma hat vor ein paar Wochen geweint und meine Mama rief an und sagt, ja, sie hat ihre Mutter noch nie oder ganz selten weinen sehen. Und jetzt würde ich das nicht als männlich oder weiblich, also Männer weinen, Frauen weinen, aber so dieses, das Zulassen von den Gefühlen und Emotionen ist vielleicht auch etwas, was über Jahrzehnte auch mit der Historie, aus der wir kommen, weggedrückt wurde. Auch zu Recht, weil hätten meine Großeltern nicht funktioniert, ihr ganzes Leben lang, dann wären sie in dem Krieg oder an dem Krieg zerbrochen. Und mein Gefühl ist, dass wir das vielleicht heute mehr leben dürfen, können, so ein bisschen, eben weil wir nicht, weil wir dieses Drama und dieses Zerstörerische nicht haben, dass wir vielleicht wieder ein bisschen mehr nach innen kommen können, gucken können, wer sind wir und was wollen wir leben.
Wir als Frauen oder wir als Menschen?
Wir als Menschen. Also am Ende geht es ja immer um, du nannst es eben Dosierung, das Wort, was bei mir hochkam, war Authentizität. Wir sind ja immer, wir haben alle Anteile ja in uns. Männliche Anteile, weibliche Anteile. Und ich glaube, wenn wir unsere eigene Dosierung finden von wie männlich bin ich und wie weiblich bin ich oder in Momenten auch, in welchen Momenten bin ich so und so, ich glaube, dann ist fast alles andere egal. Also wenn wir diesen Moment von totaler Stimmigkeit in uns drin erreicht haben.
Dann ist das aber auch nicht mehr männlich oder weiblich. Das, ja. Also damit tue ich mich gerade so ein bisschen schwer, dass in mir sozusagen, nur weil ich zum Beispiel viel strategischer bin als früher, ich plane viel besser, würde ich nicht sagen, dass das der männliche Anteil ist. Ich bin auch besser darin, nicht jedes Gespräch führen zu müssen. Das empfinde ich aber jetzt nicht als männlich in mir, sondern als eine Reife, vielleicht auch eine Resignation oder etwas, was einen das Leben lernt, lehrt. Ursprünglich kamen wir darauf, dass es nicht ganz leicht ist, als Frau, als einzige Frau unter Männern zu sein, egal wo. Und vielleicht sollten wir das erstmal so stehen lassen, ohne diese Frage, was in einem selbst reagiert dann männlich oder weiblich. Das ist mir gerade zu hoch. Das muss ich mir nochmal ganz in Ruhe überlegen.
Ja, ja.
Aber ich finde es schon ganz erleichternd, einfach auch mal festzustellen, dass das nicht so leicht ist. Das ist jedem klar, wenn Christine Lagarde zwischen den ganzen Männern sitzt, da denkt man, toughes Mädchen, die muss sich da bestimmt ganz schön durchsetzen. Aber wenn ich meinen Familienausflug plane und man mich mit meiner Familie sieht, dann denken alle, oh, ein Märchen, genau. Statt zu sehen, dass da irgendwie auch im Vorstand ganz schön was los ist.
Sehr schön. Wie waren denn deine Eltern an der Stelle? Also das war ja sowieso eine besondere Sache, weil dein Vater blind war ja dein ganzes Leben oder sein ganzes Leben auch?
Mein ganzes Leben.
Dein ganzes Leben, genau. Und wie waren die Rollen da verteilt?
Schon deutlich klassischer natürlich als jetzt bei uns. Aber da ich ja das einzige Kind war und für beide Eltern es selbstverständlich war, dass sie vielleicht auch in Ermangelung eines Sohnes, kann ja auch sein, mich jetzt nicht typisch mädchenhaft erziehen wollten, zu einem Mädchen, das glaubt, es ginge um Aussehen und geheiratet werden, was aber zu der Zeit auch wirklich nicht mehr so typisch das war, was man Mädchen jetzt mitgab. Unterschiedlich.
Ach, wieso? Also schon. Teilweise ist es heute doch noch so.
Ja, vielleicht ist es teilweise. Also das war, ob schon sie mir was anders vorgelebt haben, weil mein Vater der Hauptverdiener war, meine Mutter war auch immer berufstätig, war das aber nichts, was sie mir irgendwie so in den Tee getan hätten. Ne? Dieses sei wie das Veilchen im Grase, sittsam, bescheiden und rein. Das war nicht unser Tenor, sondern meine Eltern wollten, dass ich mutig bin, selbstbewusst, ohne das jetzt groß zu thematisieren, dass das für ein Mädchen was Besonderes ist. Es war selbstverständlich. Auch, dass ich eine Ausbildung mache oder zur Schule gehe. Ich bin ja jetzt nicht vor dem Krieg geboren. Ne? Also so lange
ich glaube, der gleiche Jahrgang.
Und ja, 68 bin ich.
69 bin ich. Aber das war schon, also meine Mutter hat da super Wert drauf gelegt, dass wir eine Ausbildung haben, weil sie eigentlich keine so richtig hatte. Und das war ihr so das Wichtigste. Aber ich kann, glaube ich, nicht erinnern, dass der Fokus so darauf war, dass wir so besonders lange arbeiten oder parallel dazu arbeiten oder parallel zu Kindern arbeiten, weil sie eben vier Kinder hatte und in Anführungszeichen nicht zusätzlich gearbeitet hat. Also da war nicht der Fokus, sondern in diesem Mangel, dass sie sich selber nicht wirklich ausgebildet hat. Das wollte sie für die drei Töchter und das ist auch echt gelungen. Aber ja, und in ihrer Generation gab es eben nicht viele, die dann gearbeitet haben. Und das ist natürlich jetzt heute eine völlig andere Geschichte. Und du hast ja immer gearbeitet. Also auch als die Kinder klein waren.
Ich habe immer gearbeitet. Das klingt jetzt so, das klingt, finde ich, irgendwie falsch, weil ich erstens einen Beruf habe, der sich sehr gut mit allem vereinbaren lässt. Nicht nur mit Kindern, auch mit Pediküre. Also ich will sagen, ich hatte immer eigentlich relativ viel Zeit auch für mich oder für auch die Familie, die dann an diese Stelle trat. Also ich habe mit gut dosierbarer Arbeit ziemlich viel Geld verdient, was ja nicht die Regel ist. Und dann ist das auch leicht, weiterzuarbeiten mit Kindern, wenn man, so wie ich, eben das so dosieren kann und es so gerne tut. Also wer arbeitet denn gerne? Das ist ja nicht die Regel. Das scheint uns so, wenn wir uns umschauen, weil wir in einer beneidenswerten Blase von Menschen leben, die sich ihren Beruf ausgesucht haben. Ja. Und selbst da glückt es nicht immer.
Ja, und die den Job wechseln, wenn es nicht mehr passt.
Aber das gilt ja für, grob geschätzt, 96-97% der Menschen auf der Welt, ist das überhaupt kein Thema, ob die gerne arbeiten oder nicht. Mhm. Die müssen arbeiten und sind, egal was, und sind froh, wenn sie damit Geld verdienen, ob das ihrer Berufung entspricht. Das ist ja eine völlig nicht mal existente Frage. Ne? Ja. Also insofern muss das man, finde ich, immer noch dazu sagen, dass es ein großes Glück ist, wenn der Beruf die Berufung ist und einen so erfüllt, wie das meiner tut. Und dann arbeitet man auch gerne weiter mit Kindern. Mhm. Wenn man einen scheiß Job hat, zieht einen nichts zurück.
Ja, ich habe trotzdem, also irgendwie, ich habe ja auch immer gearbeitet, auch mit den Kindern. Und ich habe die Arbeit geliebt, ich habe es auch mit den Kindern geliebt, aber ich muss schon sagen, dass jetzt stecke ich noch in einer anderen Phase, aber gerade so diese ersten Jahre, mich haben die echt überfordert. Diese ersten Jahre, mich haben die echt überfordert, auch wenn ich mir den Job selber einteilen kann, auch wenn ich weiß, dass das maximale Freiheit und Luxus ist, was ich leben darf, dass ich eben entscheiden kann, heute Morgen um 9 gehe ich einmal erst zum Sport und danach gehe ich ins Büro und das funktioniert dann trotzdem. Das ist schon auch, also Überforderung ist auch echt ein Thema gewesen, bei mir zumindest. Es hat mich lange gebraucht, das mir selbst überhaupt einzugestehen. Das mir selbst zu erlauben, dass ich auch überfordert sein darf, dass ich nicht immer funktionieren darf.
Ja.
So, aber von daher, wie schön das, und du hast vorhin ein Wort gesagt, was deine Eltern dir, witzigerweise, ich hab die ganze Zeit ein Wort im Kopf, und als du eben sagtest, deine Eltern haben dir etwas mit auf den Weg gegeben, die wollten, dass du so und so wirst, selbstbewusst. Ich finde das faszinierend. Du bist so selbstbewusst und nanntest das Wort auch als erstes, was deine Eltern dir mit auf den Weg gegeben haben.
Sie haben es versucht. Ich empfinde mich nicht durchgehend.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du empfindest dich nicht als selbstbewusst.
Mhm. Das haben sie versucht, mit mehr oder weniger Erfolg, auch nicht mit immer ganz klugen Mitteln, finde ich. Aber das ist auch nichts, was ich propagiere, dass ich besonders selbstbewusst bin. Weil das im Zweifelsfall, ähnlich wie Instagram, nur Leute einschüchtert, die denken, oh Gott, die ist ja so selbstbewusst. Und stimmt ja gar nicht. Stimmt mal. Mhm. Stimmt jetzt, also stimmt in diesem Moment vielleicht. Und nachher muss man sehen an der Kasse, wenn mich die Kassiererin anpflaumt, weil ich, keine Ahnung, irgendwas falsch gemacht habe aus ihrer Sicht. Also, kannst du mein Selbstbewusstsein aber irgendwie im Kleingeld suchen gehen und nicht finden. Also das ist, ist auch mal so. Mit den Kindern und der Überforderung, wenn ich so zurückblicke auf die ersten Jahre mit den Kindern, die sind relativ früh, oder was heißt früh, nach einem Jahr habe ich meine Kinder dann in die Kita gegeben. Würde ich heute, glaube ich, anders machen. Ich habe mich Ich dachte, man macht das so. Als emanzipierte Frau geht es irgendwie auch darum, die Kinder möglichst schnell loszuwerden. Hab das bei allen im Umfeld irgendwie, bei vielen im Umfeld gesehen. Viel früher natürlich, viele gehen dann. Ich will das auch nicht verurteilen. Ich finde nur, es ist ganz schwer herauszufinden, was man selber will, wenn man von so gesellschaftlich sich auch gedrängt fühlt oder sich drängen lässt, ist ja auch immer eine Frage beim Selbst. Ich glaube, wenn ich mich, wenn ich mehr bei mir selbst gewesen wäre, hätte ich vielleicht mich mehr eingelassen noch auf die Kinder und nicht so, wäre nicht so schnell damit gewesen, sie auch sozusagen auch Verantwortung abzugeben. Manchmal bereue ich das ein bisschen. Ich finde, dass ich immer noch sehr viel Zeit mit meinen Kindern verbracht habe und auch bis heute das tue und mein Mann erst recht auch. Aber ich habe, finde ich, ich würde es heute anders machen. Wenn ich jetzt nochmal ein Kind bekäme, würde ich mich ganz anders darauf einlassen und vor allen Dingen auf mich selber einlassen. Und mich ernsthaft fragen, wie willst du mit diesem Geschenk umgehen? Und was kannst du zurückgeben? Wie willst du wirklich leben, ohne auf die anderen zu gucken, die schon seit einem halben Jahr wieder arbeiten oder die auch gar nicht arbeiten? Also sich möglichst unbeeinflusst zu entscheiden, ist in diesem Bereich wahnsinnig schwierig.
Ja, ist die Frage, ob wir das überhaupt dürfen. Also dieses... wie macht man? Wer ist denn überhaupt Mann? Also, wer sagt das, dass man es so machen muss?
Na, wir erlauben es uns selbst oder wir erlauben es uns selbst eben nicht. Also, und ich kann sehr gut nachvollziehen oder nachfühlen diesen Gedanken, wenn ich mehr bei mir gewesen wäre, hätte ich anders entschieden.
Womöglich, auch das ist ja eine Mutmaßung.
Ja, weil ich bin zu Hause geblieben bei den Kindern, weil ich das so entschieden habe, also weil wir eben auch ein ganz klassisches Modell gemacht haben. Und ich würde jetzt heute sagen, dass es, ja, einerseits würde ich sagen, dass es gut war. Meine Kinder haben sich ganz oft bedankt auch dafür, dass ich zu Hause geblieben bin. Trotzdem war ich an unfassbar vielen Stellen überhaupt nicht bei mir, hatte aber dadurch, dass ich zu Hause war, dann irgendwie, oder habe ich mir dann den Raum genommen oder nehmen müssen, mich eben sehr mit mir zu beschäftigen. Bin dann aber zu dem Punkt gekommen, dass ich jetzt sagen würde, wenn ich das nochmal machen würde, glaube ich, würde ich es in der Intensität nicht nochmal machen, weil mit jedem Jahr, dass du zu Hause bist und in Anführungszeichen ja nicht arbeitest, geht dein Selbstbewusstsein immer weiter Richtung Gulli. Du kriegst im Außen ein anderes Selbstbewusstsein als aber zu Hause in der Familie.
Auch das ist ja schon ein Punkt, der, für den du nicht nur selber was kannst, sondern der eben ja auch von außen dir gespiegelt, wo dir von außen oft mal gespiegelt wurde, als Mutter, die zu Hause bleibt, bekommst du weniger Respekt.
Ja, oder ich habe es selber so empfunden. Also ich, es ist ganz schwer immer heute zu sagen, was hat mir dann von außen jemand gesagt, weil da kommst du immer wieder in dieses Jahr, und was habe ich mir selbst gesagt?
Ja, das ist so schwer auseinanderzuhalten. Ich bin ja, um mich selbst zu respektieren und auch Respekt zu bekommen, habe ich weitergearbeitet. Kann auch die falsche Motivation sein. Letztlich, das meine ich, es ist so schwierig herauszufinden, was will ich denn wirklich? Und das gilt ja für jeden Punkt. Es geht ja nicht nur um Kindererziehung, es geht um jegliche Form von Beziehung, von Arbeit. Bin ich da, wo ich sein will? In meiner Ehe, in meinem Beruf. Dieses Vielstimmige auszublenden und sich einmal in sich selbst sinken zu lassen und da eine wahre, wahrhaftige Antwort zu finden, ist ja eine unfassbare Kunst. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Frauen, wenn sie diese Kunst beherrschen würden, sich morgen scheiden lassen würden, ihren Job in den Gulli treten und vielleicht zu Hause bei ihren Kindern bleiben oder sofort einen Beruf ergreifen, was auch immer. Also ich glaube, die Welt sähe morgen anders aus, wenn heute Abend es allen Frauen gelänge, allen Menschen, wir reden ja nicht nur über Frauen, gelänge, herauszufinden, was sie wirklich wollen.
Was würdet ihr beiden Grazien denn mir raten mit 35, mit den kleinen Kindern und allen Zuhörern, die jetzt, ihr habt die Kinder jetzt schon größer und sagt so, ja, das, den Teil, den hätte ich vielleicht anders gemacht. Also ist das dieser, der Part, wo ihr sagt, bleib bei dir, was möchtest du?
Also mein Rat ist, hör nicht auf Rat. Setz dich aufs Klo, sperr die Tür ab und bleib so lange sitzen, bis du weißt, was sich richtig anfühlt. Und mach das so lange, jeden Tag. Man kann das Meditieren nennen, man kann auch einfach sagen, frag dich, was will die Alte wirklich? Und zwar nicht im...
Bringt ihr mir Essen vorbei, wenn es länger dauert?
Gar kein Problem. Ja, aber würde ich, glaube ich, auch damit gehen. Ich bin jetzt heute auch so weit, dass ich eben sagen kann, nur das, was ich fühle, da kann ich lang. Und was ich nicht fühle, da kriegt auch keiner eine Antwort von mir. Also, oder ich bewege mich dann auch nicht, weil ich nicht weiß.
Ja, und es kann auch heute so sein und morgen wieder anders.
Also das ist jetzt das Thema, was das Stichwort ist da Wechseljahre. Was ein schwieriger Ausdruck ist. Bei mir ja auch schon so. Also, wobei die Pubertät ja auch über so viele Jahre geht. Und die
Wechseljahre. Ist das ganze Leben nicht Wechseljahre? Ich meine, mein Gott, ich bin gerade aus Stillhormonen raus, dann bin ich wieder drin, dann bin ich irgendwie auf Schlafentzug. Also, es sind auch Wechseljahre, andere Wechseljahre. Aber
das ist eigentlich schön durchdefiniert.
Also, irgendwie ist das ganze Jahr, das ganze Leben ja irgendwie.
Ja.
So.
Das stimmt.
Also aber euch trifft das sicherlich nochmal.
Zur Beruhigung von uns allen. Meine Gynäkologin sagte mal vor einem Jahr oder so, als ich ihr so mal Leid geklagt habe, wie es so in mir ist. Und es deckt sich sehr mit dem, was Ildiko, was du auch sagst,
ja.
Und auch mit dem, was du sagst. Dann guckte sie mich so süß an und dann meinte sie, naja, auf sie ist kein Verlass mehr. Mhm. So, ja.
Ah.
Genau. Und das ist so ein Satz, mit dem ich ganz häufig dann so ganz milde mit mir werde. Ja, ist einfach so. Auf mich ist einfach kein Verlass mehr im Sinne von, glaube ich, diesem alten, ich funktioniere.
Du musst so viel tragen.
Ich übernehme das. Ich, ja, wenn ich das einmal stimmt. gesagt habe, ich mache das, dann mache ich das. Ja, weißt du was, 3 Minuten später denke ich, ja, nee, fühlt sich einfach doch nicht richtig an. Ich muss woanders abbiegen. Und damit so
das
zu
ist sein. Das finde ich ein super Satz. Ist leider auch für einen selber ja nicht mehr Verlass.
Nee.
Ne? Also auch genau. Innerlich fühlt sich das ja auch so an, dass nichts mehr so richtig verlässlich ist und so wie es immer war. Was schon, das ist schon eine Herausforderung für alle Beteiligten, aber ja. Einen selbst eben auch.
Genau, aber ich glaube, dass das einfach die Zeit ist, weil unsere Eltern und Großeltern kamen eben aus diesem Wir funktionieren A, B, C. Wenn du A machst, passiert B, wenn du B machst, passiert C und so weiter.
Ja, klassischer Glaubenssatz
ja.
meiner Mutter, wer A sagt, muss auch B sagen.
Genau, ja. Ist jetzt auch nicht falsch in dem Sinne.
Gut, heute sagt sie, also musst du nicht machen, selbst wenn dir B im Hals stecken bleibt.
Ja, und das ist, glaube ich, eben dieses irrsinnig Spannende und worüber man gar nicht genug reden und fühlen kann. Wie geht es heute als Frau? Und allein dafür feiere ich unseren Podcast, weil es wirklich jedes Mal so ein Geschenk ist, da einzusteigen, mit dem wir wissen es eben auch nicht so genau. Und wir versuchen uns dem zu nähern, was ist, wo kommen wir her, was fühlen wir, wann kommen wir wie zu uns, wie geht's am besten. Und es ist richtig schön mit dir.
Das freut mich. Das
vielen Dank.
Ich auch. Sehr gerne.
Vielen Dank für deine Offenheit und für dein ehrliches Sein und deine Wahrhaftigkeit. Dafür stehst du ja auch.
Ja, sonst kann man auch zu Hause bleiben, finde ich. Wenn man sich und anderen was vormachen will, sollte man das wenigstens nicht öffentlich tun.
Das ist auch sehr schön, genau. Ja?
Wollen wir...
Ach so, jetzt wird geraucht.
Genau, jetzt wird geraucht.
Geräuchert, das ist ein Riesenunterschied. Also wir haben amerikanischen Salbei und den zünden wir an. Und du kannst jetzt was ins Feuer geben, was du hier lassen möchtest. Das räuchert das Feuer quasi weg.
Ah, toll.
Also es ist ein alter schamanischer Brauch. Ja. Und da kannst du dir jetzt was überlegen.
Wie groß darf der Koffer denn sein, den ich da...
Groß, wir haben hier wirklich so ein Riesending.
Wir haben schon alles da reingegeben.
So, ich komme dir hier so ein bisschen näher, weil das gut ist, wenn du so in dem Qualm hängst und es raus. auch benennen, was du loslässt? Haben sich...
Nö, das mache ich
nicht. Das musst du nicht. Das ist sehr freiwillig. Das ist ganz gut, um den Kopf ein bisschen zu räuchern, okay, weil es uns da überall drin hängt.
Cesar, zieh nicht das Tonbandgerät
vom Tisch. Ich habe schon kontrolliert. Ich wusste nicht. Ich gebe schon mal die Angst vor der Technik oder dass du schimpfst mit rein.
Ich glaube, ich würde heute gerne dieses das viel so viel, dieses Mann macht das so reingeben. Also loslösen von, wie soll es denn sein? Wie wollen mich die anderen haben? Wie möchte ich auf die anderen wirken? Also was ist denn Mann? Vielleicht das Wort Mann. Also Mann mit einem N. Das würde ich gerne mal loslassen für heute. Davon nimmst du auch eine Portion?
Oh, ich nehme alles. Ne?
Vielen Dank, Edith von Fürthy, für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit.
Sehr gerne, es war mir ein großes Vergnügen. Mhm.